Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Silja Schultheis. Die tschechische Polizei hat am Montag den ehemaligen Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums, Karel Srba, und weitere vier Menschen des geplanten Mordes an Sabina Slonková, der Redakteurin der auflagenstarken tschechischen Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, beschuldigt und in Haft genommen. Die Polizei war kurz vor der geplanten Tat von einem der eventuellen Täter über den Mordkomplott informiert worden. Tschechische Politiker zeigten sich von dem Fall schockiert. Ex-Außenminister Jelinec und Präsident Havel forderten den früheren Außenminister Jan Kavan, dessen enger Mitarbeiter Srba gewesen war, zum Rücktritt von seinen politischen Ämtern auf. Kavan distanzierte sich von Srba, wies Rücktrittsforderungen jedoch von sich. Am Dienstag wurde Präsident Václav Havel nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen, wo er wegen Bronchitis stationiert war. Mehr als 1 Million Euro in Bargeld, 2 Pistolen und weitere Waffen hat die Polizei bei der Durchsuchung des Haushalts von Karel Srba, dem Hauptverdächtigen im Fall des geplanten Mordes an der Journalistin Slonková, gefunden. Nach Informationen der Polizei war Srba nicht imstande zu erläutern, woher er die gefundene Geldsumme habe. Der frühere Regierungschef der Tschechoslowakei, Lubomír Strogal, ist am Donnerstag aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Strafvereitelung und des Amtsmissbrauchs freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, 1965 als Innenminister des kommunistischen Staates Untersuchungen zum gewaltsamen Tod von 3 politischen Häftlingen unterdrückt zu haben. Strogal war der bisher höchste ehemalige Funktionär der CSSR, der sich nach 1989 vor Gericht verantworten musste. Als eines der letzten postkommunistischen Länder hat Tschechien am Donnerstag mit dem Vatikan einen Vertrag über die gesetzliche Verankerung der katholischen Kirche abgeschlossen. Darin wird der Glaubensgemeinschaft unter anderem das Recht eingeräumt, Sozialeinrichtungen zu führen. Bislang war der Status der katholischen Kirche in Tschechien nicht klar definiert. Der Rat der tschechischen Nationalbank hat am Donnerstag eine deutliche Senkung der Zinssätze vorgenommen, um gegen den starken Kronenkurs vorzugehen. Die tschechische Krone reagierte darauf mit Kursverlusten. Der Gouverneur der Nationalbank, Zdeněk Tuma, kündigte an, dass die Zentralbank weitere Maßnahmen gegen den immer noch hohen Kronenkurs nicht ausschließe. Soweit die Wochenschau.
Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. In einer Reprise des Regionaljournals vom März wird Sie Dagmar Keberlová in das Osböhmische Litomyšl führen. Wie in regelmäßigen Hören von Radio Prag oder Besuchen Tschechiens könnte diese wunderschöne Stadt durch die Namen des berühmten Komponisten Bedřich Smetana bekannt sein. Zur Erinnerung an ihn findet hier alljährlich im Frühjahr ein großes Opernfestival statt. Aber Litomyšl ist nicht nur Musik. Was sich noch in dieser Stadt verbirgt, erfahren alle, die in den folgenden Minuten beim Regionaljournal dabei bleiben.
Das ist eben die Seite von Litomyšl, die an sich sehr bekannt ist. Bedřich Smetana hat sich darum verdient gemacht, dass jeder in Tschechien heute weiß, wo Litomyšl liegt. Wie bereits erwähnt, ist die Musik nicht alles, was Litomyšl zu bieten hat. Diese Stadt gehört bestimmt zu denjenigen, die nach der Wende 1989 am schnellsten den Mantel der grauen kommunistischen Vergangenheit abgelegt haben und sich in kurzer Zeit zu einer der schönsten tschechischen Städte neben Telč und Český Krumlov verwandelt haben. Wenn man durch Litomyšl spaziert, kann man kaum glauben, dass hier früher etwas anders war. Die prächtig rekonstruierten Häuser vermitteln das Flair einer Künstlerstadt, eine Stadt mit Leben auf europäischem Niveau. Wenn man fragt, was dahinter steht, so sagt der Bürgermeister, die Menschen, ihre Ideen, aber auch harte Arbeit. Thank you. eine gute Idee war auch der Beginn einer Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen. Aber lassen wir den Mann zu Wort kommen, dem Littermischl heute verdankt, dass es eine wahrscheinlich weltweit einzigartige Bräutigambibliothek hat. Kamil Nowotny ist vom Beruf Fotograf. Zu seinen weiteren Aktivitäten gehören ein kleiner Verlag und das seit kurzem eröffnete Teehaus, das die Bräutigambibliothek beherbergt. Kamil Nowotny erzählt, warum er Verlag und Bibliothek in Litomyšl gegründet hat.
Litomyšl je takové, teďka možná se vám to i vybaví určitě, Bedřich Smetana, prostě hudební město.
Litomyšl, dabei fällt jedem, Ihnen jetzt bestimmt auch, hauptsächlich Smetana ein. Mich hat das gestört. Wenn ich auf dem Hauptplatz von Litomyšl spazieren ging und mir die Häuserschilder genau angesehen habe, dachte ich mir, als Musikstadt wird Litomyšl eigentlich nur wegen Smetana bezeichnet. Obwohl sich ungefähr 20 weitere bekannte Personen dieser Stadt mit Literatur beschäftigten. In dem Moment dachte ich, die Literaturstadt wird eigentlich zu einer Musikstadt umgemalt. Diese Idee arbeitete in mir und so gründete ich einen kleinen Verlag, der es sich zum Motto gemacht hat, die literarische Tradition zu beleben und an sie anzuknüpfen.
Kamil Nowotny machte sich auf die Spuren der Autoren dieser Stadt und dies kam dabei heraus.
Podařilo se mi schromáždit vlastně takový přehled litomyšlské literární scény a to jsme vydali pod názvem.
Es ist mir gelungen, eine Art Chronologie der Literaturszene von Litomyšl zu erstellen. Und diese gaben wir unter dem Titel Das erste Buch der Poesie von Litomyšl heraus. Alle darin vertretenen Autoren stammen aus Litomyšl.
Ungefähr die Hälfte der Auflage sei schon verkauft, sagt stolz Kamil Nowotny und fügt hinzu, dass es gute Reaktionen gab auf sein Buch. Damit sei es ihm gelungen, auf die literarische Tradition der Stadt aufmerksam zu machen und sie wieder zu beleben. Daran knüpft auch seine weitere Initiative an, die vielleicht noch mehr Aufsehen erregt hat als die des Verlags. Dies ist die Bräutigambibliothek, die er seit Anfang Februar in einem im Museum von Litomyšl angesiedelten Teehaus betreibt. Die Bücherei wurde zum Jahrestag des amerikanischen Schriftstellers Richard Bräutigam gegründet. Es handelt sich hierbei um eine Bibliothek, die bislang unveröffentlichte Manuskripte verschiedener Autoren sammelt. Wie es dazu kam, hierzu Kamil Nowotny selbst.
Die Idee zu haben war ziemlich leicht, da es nicht meine Idee ist. Ursprünglich stammt die Idee von dem amerikanischen Schriftsteller Richard Bräutigam, der einen Roman mit dem Titel Abtreibung, eine historische Romanze, 1966 geschrieben hat. Bräutigam ist mein Lieblingsschriftsteller und in diesem Buch erwähnt er eine Bücherei, die so funktionieren würde wie jetzt unsere hier. Zum ersten Mal überhaupt hat Bräutigams Idee ein anderer Fan seiner Geschichten ins Leben gerufen und hat die erste Bräutigam-Bücherei in Amerika gegründet.
Diese waren Worte von Kamil Nowotny ziemlich erfolgreich. Es kamen ca. 350 Titel zusammen. Die Bibliothek war mehr als 5 Jahre in Betrieb. Dann war es wahrscheinlich zu viel für denjenigen, der sie gegründet hatte. Der Fonds war zu groß und wurde an die öffentliche Bibliothek angeschlossen. Kamil Nowotny hat die Idee so gut gefallen, dass er sie in Tschechien wiederholen wollte. Seinen Informationen zufolge könnte es sein, dass die Bücherei in Litomyšl, nachdem die in den USA geschlossen wurde, die einzige ihrer Art auf der Welt ist. Und wie läuft alles jetzt, ein Monat nach der Öffnung?
Nápad zaujal asi i novináře, tak tomu dali prostor a vlastně tak se mohl, tak to bylo prostě publikováno.
Auch dank den Journalisten, die diese Idee wahrscheinlich interessiert hat und die darüber berichteten, kommen die Manuskripte gut zusammen. Bisher habe ich keins direkt aus Litomyšl, dafür aber aus ganz Tschechien. Ich glaube, dass fast jeder, zumindest in einem gewissen Alter, versucht zu schreiben. Sich damit an einen Verlag zu wenden, ist schon eine große Entscheidung, die nur die wenigsten treffen. Hier bei uns geht es alles einfach vor sich hin. Es reicht, den Beitrag zu schicken. Er wird einfach in die Bücherei aufgenommen, niemand nimmt Korrekturen vor. In einem Verlag ist die Annahme von Manuskripten immer am Gewinn ausgerichtet. Und nach diesem Kriterium suchen die Verlage die Manuskripte dann auch aus. Bei mir gibt es grundsätzlich keine kommerzielle Nutzung, aber das heißt noch nicht, dass die Manuskripte kein Recht auf Existenz hätten.
Herr Nowotny zufolge kann so eine unkorrigierte Version der heutigen Literatur beibehalten werden, ohne sich nur auf das konzentrieren, was die Schriftsteller oft für die breite Masse schreiben. Was er bisher erhielt, hat er alles gelesen und alles hat ihm gefallen. Es fasziniert ihn, dass er den Kontakt zu den Menschen hat, weil diese ihm auch ihre Adresse schicken. Herr Nowotny illustriert dies an einem Manuskript mit dem Titel Über das Leben von Marie Tomečková, das ihm die Autorin schickte, nachdem sie einen Bericht über die Bräutigam-Bibliothek im Radio gehört hat.
Als ich es las, es ist kein Tagebuch, sondern ihr Leben in 30 Seiten, die alles beinhalten, konnte ich nicht mehr damit aufhören. Und auch andere, die es bereits gelesen haben, meinten, sie haben noch nie etwas so Spannendes gelesen. Auch dadurch, dass es konkret ist, wird es viel spannender als der Kampf eines alten Mannes auf der See.
Und wenn jemand darauf kommt, dass er sein Manuskript publizieren möchte, was passiert dann? Darf er es überhaupt veröffentlichen?
Der Autor kann sein Werk ruhig anbieten. Dem dient auch ein bisschen unser Teehaus, dass es hier vielleicht jemand sieht, der es dann publizieren will. Wenn es allerdings dazu kommt, muss ich es hier wieder herausnehmen. Alles, was hier ist, ist einzigartig, nur hier vorzufinden. Wenn das Werk irgendeines Autors dann veröffentlicht wird, werde ich ihm gratulieren. Aber hier ist dann leider Schluss.
Sagt lachend Kamil Nowotny, denn das sei die einzige Bedingung in der Bibliothek von Bräutigam. Das Werk darf nicht veröffentlicht werden. Aber auch bekannte Schriftsteller können hier ein Werk haben. Sie müssen sich nur verpflichten, dass es nirgends erscheinen wird.
Das ist eine Stütze der Bibliothek, damit sie bekannter wird. Es werden hier Konzerte oder Lesungen stattfinden und die Sänger und Autoren, die hier auftreten werden, müssen einen kleinen Text für die Bibliothek beisteuern. Wenn es uns gelingt, bekannte Persönlichkeiten einzuladen, umso besser.
Život baví na chvíli, ale vždyť se z toho vlastně nezcílí. Ten, kdo hledá, najde klid, kdo se umí čas uklidit. A když to tak uvážím, tak já tu vlastně překážím. Už to znám, čeho zanechám, lehnu si do trávy. Přijde čas, že i vás život otráví. Mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý. Já takový podlím, prosím, nemám zapotřebí. Thank you.
Besuchs im Museum von Litomyschl, das ein Treffpunkt vor allem für junge Menschen sein soll, wurde im Dezember vergangenen Jahres eröffnet. In die Renovierungsarbeiten hat die Stadt 1 Million Kronen investiert, die sie für den Titel Historische Stadt des Jahres 2000 bekommen hatte. Soweit das heutige Regionaljournal aus der ostböhmischen Stadt Litomyschl. Am Mikrofon war mit Ihnen
Olaf Barth
und Dagmar Keberlova.
Viele Prager wohnen im Stadtviertel Barrandov, fahren über die neueste Prager-Moldau-Brücke, die Barrandov-Brücke, oder bewundern den am linken Moldau-Ufer emporragenden Baran-Felsen. Nur wenige jedoch wissen etwas über den Mann, nach dem das Stadtviertel Barrandov benannt wurde. Dies können Sie im folgenden Spaziergang durch Prag von Martina Schneiberkova erfahren.
Spaziergang durch Prag. Joachim Barrande war ein herausragender französischer Naturwissenschaftler, ein Paläontologe, der vor allem einer der großen Pioniere bei der Erforschung von Fossilien war, also von Tieren und Pflanzen, die vor 520 bis 380 Millionen Jahren in den paläozoischen Meeren auf dem Gebiet des heutigen Mittelböhmens lebten. In den folgenden Minuten möchte ich Sie zu jenen Lokalitäten in und um Prag führen, die mit dem Namen Joachim Barrande verbunden sind. Barrandes Persönlichkeit und Werk ist das Resultat vieler Faktoren, die mit dem wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben Europas im Verlauf des 19. Jahrhunderts zusammenhängen. Der am 11. August 1799 im französischen Sceaux geborene Barrande war offensichtlich außerordentlich begabt, sowohl auf dem Feld der Naturwissenschaften und in der Kunst des Zeichnens als auch in puncto Sprachen. Er studierte in Paris zu einer Zeit, als dort hervorragende Naturwissenschaftler wirkten. In der Studienzeit war er vor allem von Cuvier und Lamarck fasziniert. Diese erweckten sein Interesse für Natur und Paläontologie. Als er mit der emigrierenden französischen Königsfamilie nach Schottland kam, erlebte er in den Jahren 1831 bis 1832 die Veröffentlichung der Arbeiten des Begründers der britischen Paläontologie, Sir Murchison. Auf dem Hof des französischen Königs Charles X. wirkte Barrande als Privatlehrer des königlichen Enkelsohns Henri von Chambord. Durch Zufall kam Joachim Barrande 1832 mit dem königlichen Hof nach Prag. Im Unterschied zum König sollte Barrande Prag künftig nicht mehr für längere Zeit verlassen. Seine Freundschaft mit Henri von Chambord wurde jedoch gefestigt und spielte eine wichtige Rolle auch in Barrandes weiterer Tätigkeit. In Prag lernte der 33-jährige Barrande bald die führenden tschechischen Wissenschaftler im Umkreis des damaligen Museums des Königreichs Böhmens kennen. Nennen wir zum Beispiel Kaspar von Sternberg, den Begründer des späteren Prager Nationalmuseums, den Kurator des Museums Maximilian Zipp oder den namhaften tschechischen Historiker František Palacký. Durch Sternbergs Vermittlung sollte Barrande vorübergehend zu seinem ursprünglichen Ingenieurberuf zurückkehren. Er sollte die Pläne für die geplante Verlängerung der Pferdebahn aus Prag nach Pilsen begutachten bzw. überarbeiten. Damit war Barrandes Schicksal besiegelt. Während der Vorbereitungsarbeiten bei Skreje, nämlich entdeckte er fossile Reste der Trilobiten. Diese Fossilien waren viel besser erhalten als diejenigen, die er aus Frankreich oder aus Großbritannien kannte. Barande beschloss, dass seine Zukunft nicht aus Entwürfen für Pferdebahnen oder Brücken bestehen sollte. Er fasste den Entschluss, sich gründlich mit der ausgestorbenen böhmischen Fauna zu beschäftigen. Zufälligerweise kam es kurz danach zur Herausgabe des Buches über das Silursystem von Sir Murchison. Joachim Barande verfasste ein ähnliches Werk, jedoch in einem viel größeren Umfang. In 22 Bänden beschrieb er das Silursystem in Böhmen. Jedoch auf die Prager Gesellschaft zurück, in der sich Barande bewegte. Er war offensichtlich häufig im Sternberg-Palais zu Gast. Zweifelsohne war er eine nicht zu übersehende Figur der Prager Kleinseite. Man vermutet, dass er mit seinem Aussehen den Schriftsteller Jan Neruda zu seiner Erzählung Der Wassermann inspiriert hat. Der Schriftsteller kannte ihn sehr gut, da sich seine Mutter, Barbara Neruda, war, um Barandes Haushalt kümmerte. Zuerst wohnte Barande im Haus zu den drei Sternen, später in dem damaligen Neubau zur Kettenbrücke, einem Empirehaus in der heutigen Vitjesnagasse. Frau Neruda lernte Barande angeblich während seiner Arbeit an der Pferdebahn in Skrea kennen. Sie besorgte dem Wissenschaftler eine Fünfzimmerwohnung, das ihm jedoch schon bald nicht mehr genügen sollte, da Barande es bis oben mit wertvollen Fossilien vollstopfte. Dank Nerudas Mutter erlernte Barande auch die tschechische Sprache. Mit tschechischen Namen bezeichnete er auch die vielen Fossilien. Und dies, obwohl von den Geologen festgelegt worden war, dass die Fachbezeichnungen nur aus dem Lateinischen abgeleitet werden sollten. Joachim Barande ist für die Experten bis heute eine beachtenswerte Persönlichkeit. Es handelt sich dabei bei weitem nicht nur um eine Art Hochachtung eines einst berühmten Wissenschaftlers. Forscher aus der ganzen Welt kommen nämlich nach Prag, um Barandes einzigartige Fossiliensammlung in Augenschein zu nehmen. Es handelt sich dabei um Einzelstücke, nach denen Barande mehr als 3500 neue Arten fossiler Trilobiten, Kopffüßler, Muscheln und andere Tiere bestimmt und benannt hatte. Für heutige Paläontologen ist es wichtig, dass Barande die Tiere nicht beschrieben, sondern dass er nach ihnen auch das Alter der Erdschichten bestimmt hat. Seine Funde stammen aus der Zeit vor 520 bis 320 Millionen Jahren, als das Gebiet des heutigen Mittelböhmen noch von einem Meer bedeckt war. In seiner Bemühung, eine vollständige Sammlung zusammenzustellen, tauschte der französische Wissenschaftler seine Fossilien emsig mit denen ausländischer Paläontologen aus. Mit einem amerikanischen Experten tauschte er beispielsweise mehr als 5000 Fossilien aus. Vor 3 Jahren, anlässlich des 200. Geburtstags von Barande, wurden einige seiner Tagebücher in Prag ausgestellt, in denen seine geologischen Forschungen samt Lokalnamen und Bemerkungen über gefundene Fossilien beschrieben sind. Auch für heutige Paläontologen waren dies wertvolle Informationen. Dank dieser Notizen gelang es, bereits einige Lokalitäten zu finden, wo Barande seine Forschungen durchgeführt hatte. Joachim Barrande starb im Jahre 1883 im Alter von 84 Jahren. Am 14. Juni 1884 wurde zu Ehren des französischen Wissenschaftlers an einem der über dem linken Moldauufer emporragenden Felsen feierlich eine Gedenktafel enthüllt. Am 2. Februar 1928 wurde ein Prager Stadtviertel nach dem namhaften Paläontologen Barrandov benannt. Die Geologen ehrten das Andenken Joachim Barrandes auf ihre Weise. Sie nannten das Gebiet der proterozoischen Sedimente in Mittelböhmen Barrandien. Damit ist der heutige Spaziergang auf den Spuren des namhaften französischen Paläontologen Joachim Barrande zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneeberkova.
Soweit unser heutiges Wochenendprogramm. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.